Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Geboren wurde ich im Jahr 1930 in Wapakoneta, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Ohio. Mein Vater arbeitete für den Staat als Rechnungsprüfer, weshalb unsere Familie oft umzog. Schon früh lernte ich, mich an neue Orte anzupassen. Doch egal, wo wir lebten, eine Sache blieb immer gleich. Mein Blick ging nach oben. Schon als kleiner Junge faszinierte mich alles, was fliegen konnte. Flugzeuge wirkten auf mich wie Maschinen aus einer anderen Welt. Laut, schnell und frei. Während andere Kinder mit Spielzeugautos spielten, verbrachte ich Stunden damit, Flugzeuge zu beobachten oder Zeichnungen davon anzufertigen. Ein Erlebnis veränderte alles. Mit ungefähr 6 Jahren nahm mich mein Vater zu einer Flugshow mit. Dort durfte ich zum ersten Mal in einem Flugzeug mitfliegen. Es war ein sogenannter Ford Trimotor, ein großes Propellerflugzeug jener Zeit. Für viele wäre es nur ein kurzer Rundflug gewesen. Für mich war es ein Wendepunkt. Ich erinnere mich noch an das Gefühl beim Start, das Zittern der Maschine, der Lärm der Motoren und dann plötzlich dieser Moment, wenn sich das Flugzeug vom Boden löst. Alles unter uns wurde kleiner. Straßen, Häuser, Menschen. In diesem Augenblick wusste ich, ich wollte fliegen. Von da an bestimmte dieses Ziel mein Leben. Ich las alles, was ich über Luftfahrt finden konnte. Bücher, Magazine, technische Zeichnungen. Ich baute Modellflugzeuge und beschäftigte mich nicht nur mit dem Fliegen selbst, sondern auch mit der Technik dahinter. Mich interessierte nicht nur das Abenteuer. Mich interessierte, wie Dinge funktionieren. Ich war eher ruhig und zurückhaltend. Kein Junge, der ständig im Mittelpunkt stehen wollte. Ich beobachtete lieber, analysierte, dachte nach. Viele beschrieben mich später als diszipliniert und kontrolliert. Und wahrscheinlich begann genau das bereits in meiner Kindheit. Mit 15 Jahren begann ich Flugstunden zu nehmen. Dafür arbeitete ich nebenbei und sparte jeden Dollar. Während andere Jugendliche an Autos oder Partys dachten, investierte ich jede freie Minute in die Luftfahrt. Für mich gab es nichts Wichtigeres. Und dann erreichte ich etwas, auf das ich unglaublich stolz war. Ich bekam meinen Pilotenschein. Noch bevor ich überhaupt einen Führerschein für ein Auto hatte. Das Fliegen war längst kein Hobby mehr. Es war Teil von mir geworden. Gleichzeitig entwickelte ich großes Interesse an Mathematik, Physik und Technik. Ich verstand, dass man in der Luftfahrt Präzision braucht. Fehler konnten tödlich sein. Deshalb lernte ich, ruhig zu bleiben und Probleme sachlich zu lösen. Diese Eigenschaften sollten später entscheidend werden. Doch damals war ich einfach nur ein junger Mann mit einem Traum. Ein Traum, der immer größer wurde. Ich wollte nicht nur fliegen. Ich wollte weiter hinaus als die meisten Menschen vor mir. Und ohne es zu wissen, hatte mein Weg dorthin bereits begonnen. Nachdem ich meinen Pilotenschein erhalten hatte, änderte sich mein Leben endgültig. Fliegen war nun nicht mehr nur ein Traum oder eine Idee in meinem Kopf. Es war Realität geworden. Jeder Start fühlte sich für mich wie eine Erinnerung daran an, warum ich all die Stunden investiert hatte. Sobald ich im Cockpit saß, verschwand alles andere. Dort oben gab es nur die Maschine, den Himmel und die Entscheidungen, die man trifft. Ich begann, immer mehr Zeit auf kleinen Flugplätzen zu verbringen. Ich sprach mit Piloten, Mechanikern und Ausbildern. Ich wollte lernen, wie erfahrene Menschen denken, wie sie Probleme lösen und wie sie mit Gefahr umgehen. Denn ich verstand früh, gute Piloten fliegen nicht nur mit Talent, Sie fliegen mit Disziplin. Diese Haltung prägte mich stark. Ich war nie der lauteste oder auffälligste Mensch. Während andere versuchten, Eindruck zu machen, konzentrierte ich mich lieber auf Präzision. Ich wollte Abläufe verstehen und kontrollieren. Für mich war ein Flug keine Show, sondern Verantwortung. Nach der Schule entschied ich mich für ein Studium der Luftfahrttechnik an der Purdue University. Für mich war das die perfekte Verbindung aus Theorie und Praxis. Ich wollte nicht nur fliegen können, ich wollte auch verstehen, warum ein Flugzeug fliegt. Doch meine Ausbildung wurde unterbrochen. Die Vereinigten Staaten befanden sich im Koreakrieg und wie viele junge Piloten wurde auch ich zum Militärdienst eingezogen. Ich trat der US Navy bei und begann eine intensive Ausbildung zum Marineflieger. Dort lernte ich eine neue Welt kennen. Militärisches Fliegen war vollkommen anders als die ruhigen Trainingsflüge meiner Jugend. Alles war schneller, härter und gefährlicher. Entscheidungen mussten innerhalb von Sekunden getroffen werden. Fehler bedeuteten nicht nur einen schlechten Flug. Sie konnten Menschenleben kosten. Ich gewöhnte mich daran. Mit jedem Training wurde ich sicherer. Ich lernte unter Druck ruhig zu bleiben und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Emotionen durften im Cockpit keine Kontrolle übernehmen. Angst war erlaubt, Panik nicht. Schon bald flog ich Jets. Die Geschwindigkeit dieser Maschinen war beeindruckend. Das Geräusch der Triebwerke, die enorme Beschleunigung und die Verantwortung im Cockpit machten jeden Flug intensiv. Gleichzeitig wurde mir bewusst, wie gefährlich dieser Beruf wirklich war. Viele Piloten kehrten nicht zurück. Doch genau diese Realität machte Konzentration so wichtig. Ich entwickelte die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen sachlich zu bleiben. Das sollte später zu einer meiner größten Stärken werden. Im Jahr 1951 wurde ich schließlich nach Korea geschickt. Dort wartete kein Training mehr. Dort wartete der Krieg. Und dieser Krieg sollte mich stärker prägen, als ich damals ahnen konnte. Als ich nach Korea geschickt wurde, war ich gerade Anfang 20. Viele der jungen Männer um mich herum wirkten nach außen selbstbewusst. Doch die Wahrheit war einfach. Kaum jemand war wirklich auf Krieg vorbereitet. Training ist eine Sache, Realität eine andere. Ich flog Einsätze für die US Navy. Unsere Aufgabe bestand darin, feindliche Stellungen anzugreifen, Aufklärungsflüge durchzuführen und Bodentruppen zu unterstützen. Dabei bewegten wir uns oft in gefährlichen Gebieten, unter Beschuss und bei schwierigen Bedingungen. Der Himmel über Korea war kein Ort für Fehler. Die Einsätze begannen häufig früh am Morgen. Schon vor dem Start spürte man die Spannung. Jeder wusste, dass ein Flug möglicherweise der letzte sein könnte. Trotzdem durfte man sich davon nicht kontrollieren lassen. Sobald man im Cockpit saß, musste alles funktionieren. Ich konzentrierte mich auf Abläufe, Geschwindigkeit, Höhe, Treibstoff, Funkkontakt, Instrumente. Für Außenstehende wirken Kampfpiloten oft mutig oder furchtlos. Doch die meisten guten Piloten handeln nicht aus Mut allein. Sie handeln aus Training und Konzentration. Auch ich hatte Angst, aber ich lernte, sie auszublenden. Während eines Einsatzes wurde mein Flugzeug schwer beschädigt. Ich flog in geringer Höhe, als mein Jet plötzlich getroffen wurde. Ein Teil des Flügels wurde abgerissen. Die Maschine begann zu vibrieren und verlor schnell an Kontrolle. Es war einer dieser Momente, in denen Sekunden entscheiden. Ich versuchte zunächst, das Flugzeug zu stabilisieren, doch schnell wurde klar, dass ich es nicht sicher zurückbringen konnte. Also blieb nur eine Möglichkeit: der Schleudersitz. Ich rettete mich im letzten Moment aus dem Flugzeug und landete auf feindlichem Gebiet. Für kurze Zeit war ich allein ohne zu wissen, ob Hilfe rechtzeitig kommen würde. Doch ich hatte Glück. Ich wurde gerettet und kehrte zurück. Dieses Erlebnis veränderte mich. Nicht, weil ich plötzlich Angst vor dem Fliegen hatte, sondern weil mir endgültig bewusst wurde, wie schmal die Grenze zwischen Leben und Tod sein kann. Viele Piloten verloren in Korea ihr Leben. Freunde verschwanden von einem Tag auf den anderen. Namen, mit denen man noch am Abend zuvor gesprochen hatte, tauchten plötzlich nicht mehr auf den Einsatzlisten auf. Man lernte schnell, mit Verlust umzugehen, weil man keine andere Wahl hatte. Trotzdem machte mich der Krieg nicht härter im klassischen Sinn. Er machte mich kontrollierter. Ich lernte, unter extremem Druck ruhig zu bleiben, Probleme schnell zu analysieren, Entscheidungen sachlich zu treffen, Eigenschaften, die später in meinem Leben entscheidend werden sollten. Nach zahlreichen Einsätzen endete mein Dienst schließlich. Ich kehrte in die Vereinigten Staaten zurück. Doch ich war nicht mehr derselbe junge Mann wie zuvor. Der Krieg hatte mir gezeigt, wie gefährlich Geschwindigkeit und Technik sein können. Gleichzeitig hatte er meinen Wunsch verstärkt, an die Grenzen des Möglichen zu gehen, und genau dort sollte mein Weg als nächstes hinführen. Nach meiner Rückkehr aus Korea nahm ich mein Studium wieder auf. Der Krieg hatte vieles verändert, doch mein Ziel war dasselbe geblieben. Ich wollte fliegen. Nicht nur gewöhnliche Flugzeuge, sondern Maschinen an den Grenzen des technisch Machbaren. Ich schloss mein Studium der Luftfahrttechnik ab und begann anschließend als Testpilot zu arbeiten. Das war eine besondere Welt. Testpiloten waren keine normalen Piloten. Unsere Aufgabe bestand darin, neue Flugzeuge zu testen, oft noch bevor sie vollständig verstanden oder ausgereift waren. Es ging darum, Maschinen in Situationen zu bringen, die zuvor kaum jemand ausprobiert hatte. Geschwindigkeit, Höhe, Belastung. Jeder Flug war ein Experiment. Ich arbeitete unter anderem für das National Advisory Committee for Aeronautics, kurz NACA, die Organisation, aus der später die NASA entstehen sollte. Dort flog ich verschiedene Hochgeschwindigkeitsflugzeuge und experimentelle Maschinen. Besonders faszinierte mich die X-15, ein raketengetriebenes Forschungsflugzeug, das schneller flog als fast alles andere seiner Zeit. Diese Maschine konnte Höhen erreichen, die bereits nahe am Weltraum lagen. Für viele Menschen wirkte das unvorstellbar. Für uns war es Alltag. Natürlich war diese Arbeit extrem gefährlich. Jede neue Maschine konnte unerwartete Probleme haben. Steuerungsfehler, technische Defekte oder extreme Belastungen konnten jederzeit auftreten. Viele Testpiloten verloren bei solchen Flügen ihr Leben. Doch genau deshalb musste man ruhig bleiben. Ich entwickelte einen Arbeitsstil, der mich von anderen unterschied. Während manche Piloten spektakulär auftraten oder Risiken suchten, konzentrierte ich mich auf Kontrolle und Präzision. Ich analysierte Probleme sachlich und versuchte, Emotionen aus Entscheidungen herauszuhalten. Das sprach sich herum. Kollegen beschrieben mich oft als ruhig und beinahe unerschütterlich. Manche hielten mich deshalb für kühl, doch in Wahrheit wusste ich einfach, dass Hektik im Cockpit gefährlich ist. Diese Haltung half mir bei vielen schwierigen Situationen. Einmal verlor ich während eines Testflugs beinahe die Kontrolle über mein Flugzeug und musste improvisieren, um sicher zu landen. Andere Male traten technische Probleme auf, die innerhalb von Sekunden gelöst werden mussten. Genau dafür waren Testpiloten da. Wir bewegten uns ständig an der Grenze zwischen Fortschritt und Katastrophe. Gleichzeitig begann sich in den Vereinigten Staaten etwas Großes zu entwickeln: der Wettlauf ins All. Die Sowjetunion hatte mit Sputnik und später mit Juri Gagarin große Erfolge erzielt. Die Vereinigten Staaten wollten aufholen. Plötzlich ging es nicht mehr nur um Flugzeuge oder Technik. Es ging um Prestige, um Politik, um Geschichte. Und dafür brauchte man Menschen, die mit extremen Situationen umgehen konnten. Menschen wie Testpiloten. Im Jahr 1962 bekam ich schließlich die Chance, Teil eines neuen Programms zu werden. Ein Programm, das mein Leben und die Geschichte der Menschheit verändern sollte. Die NASA nahm mich in ihr Astronautenteam auf, und damit begann das nächste Kapitel meines Lebens. Als ich in das Astronautenprogramm aufgenommen wurde, wusste ich sofort, wie außergewöhnlich diese Chance war. Die NASA suchte keine berühmten Persönlichkeiten. Sie suchte Menschen, die unter extremem Druck funktionieren konnten. Menschen mit technischem Verständnis, Erfahrung und Disziplin. Viele der ausgewählten Astronauten kamen wie ich aus der Welt der Testpiloten. Wir waren es gewohnt, Risiken einzugehen. Doch das hier war größer als alles zuvor. Die Vereinigten Staaten standen mitten im Wettlauf ins All mit der Sowjetunion. Jeder Erfolg wurde weltweit beobachtet. Jeder Fehler ebenfalls. Präsident John F. Kennedy hatte angekündigt, dass Amerika noch vor Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond bringen würde. Damals wirkte dieses Ziel fast unrealistisch. Doch genau deshalb begann die NASA mit enormer Intensität zu arbeiten. Training, Simulationen, technische Tests, alles wurde beschleunigt. Wir Astronauten mussten lernen, mit Bedingungen umzugehen, die kaum jemand zuvor erlebt hatte. Schwerelosigkeit, Isolation, extreme Belastung. Das Training war hart. Wir verbrachten Stunden in Simulatoren, trainierten Notfälle und studierten technische Systeme bis ins kleinste Detail. Jeder Handgriff musste sitzen. Fehler konnten im Weltraum tödlich sein. Ich gewöhnte mich schnell an diesen Rhythmus. Meine Erfahrung als Testpilot half mir enorm. Ich war es gewohnt, technische Probleme sachlich zu analysieren und auch in gefährlichen Situationen ruhig zu bleiben. Genau diese Eigenschaften schätzte die NASA. Im Jahr 1966 bekam ich schließlich meinen ersten Raumflug. Gemini 8. Gemeinsam mit David Scott startete ich ins All. Die Mission hatte ein wichtiges Ziel. Zum ersten Mal sollte ein Raumschiff im Orbit an ein anderes ankoppeln. Ein entscheidender Schritt für spätere Mondmissionen. Der Start verlief erfolgreich. Und auch das Andockmanöver funktionierte zunächst perfekt. Für kurze Zeit schien alles ideal zu laufen. Doch plötzlich begann unser Raumschiff unkontrolliert zu rotieren. Zuerst langsam, dann immer schneller. Innerhalb kurzer Zeit geriet die Situation außer Kontrolle. Die Kapsel drehte sich mit enormer Geschwindigkeit um die eigene Achse. Instrumente verschwammen, Orientierung wurde schwierig. Wären wir bewusstlos geworden, hätte die Mission tödlich enden können. Ich musste schnell handeln. Ich analysierte die Situation und erkannte, dass eines der Steuertriebwerke blockiert war. Schließlich schaltete ich das Hauptsystem ab und aktivierte das Wiedereintrittssystem, eigentlich nur für die Rückkehr zur Erde gedacht. Dadurch stoppte die Rotation. Die Mission musste zwar frühzeitig beendet werden, doch wir überlebten. Dieses Ereignis machte mich innerhalb der NASA bekannt. Nicht wegen spektakulärer Worte oder großer Gesten, sondern wegen meiner Ruhe unter extremem Druck. Viele Verantwortliche sahen nun in mir jemanden, der auch in kritischen Situationen die Kontrolle behalten kann. Und genau solche Menschen brauchte die NASA. Denn das eigentliche Ziel lag noch vor uns. Der Mond. Nach der Gemini 8-Mission begann sich mein Leben erneut zu verändern. Innerhalb der NASA galt ich nun als jemand, der auch unter extremem Druck ruhig bleibt. Genau diese Eigenschaft wurde immer wichtiger. denn das Ziel der Vereinigten Staaten rückte näher. Die Mondlandung. In den 60er Jahren war der Wettlauf ins All weit mehr als nur Wissenschaft. Es war ein politischer Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Beide Seiten wollten beweisen, dass ihr System überlegen ist. Die Sowjetunion hatte früh große Erfolge erzielt. Der erste Satellit. Der erste Mensch im All. Jeder dieser Schritte setzte Amerika unter Druck. Präsident Kennedy hatte deshalb angekündigt, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen und sicher zurückzubringen. Ein unglaubliches Ziel. Viele Experten hielten es zunächst für kaum erreichbar. Die Technik war neu, komplex und gefährlich. Immer wieder kam es zu Problemen und Rückschlägen. Der schwerste davon ereignete sich im Jahr 1967. Apollo 1. Während eines Bodentests brach Feuer in der Raumkapsel aus. Drei Astronauten starben. Der Schock innerhalb der NASA war enorm. Plötzlich wurde jedem klar, dass selbst kleine Fehler tödlich enden können. Auch mich traf dieses Ereignis stark. Wir alle kannten das Risiko unseres Berufs. Doch wenn Kollegen sterben, wird aus Theorie Realität. Trotzdem entschied sich die NASA weiterzumachen. Das Programm wurde überarbeitet, Systeme verbessert und Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Die Mondmission durfte nicht scheitern. Ich arbeitete weiter intensiv im Apollo-Programm. Training bestimmte unseren Alltag. Stundenlange Simulationen, Notfallszenarien und technische Besprechungen wurden zur Routine. Jeder Schritt der zukünftigen Mondlandung wurde unzählige Male geübt. Besonders wichtig war das Landetraining. Die Mondlandefähre verhielt sich völlig anders als normale Flugzeuge. Sie musste präzise gesteuert werden, oft mit sehr wenig Treibstoff. Fehler wären auf dem Mond kaum korrigierbar gewesen. Während eines Trainings wäre ich beinahe ums Leben gekommen. Mein Trainingsgerät verlor plötzlich die Kontrolle. Innerhalb weniger Sekunden musste ich den Schleudersitz aktivieren und abspringen. Kurz darauf stürzte die Maschine ab. Viele Menschen wären danach vorsichtiger geworden. Ich nicht. Für mich zeigte dieser Vorfall nur, wie ernst wir unsere Vorbereitung nehmen mussten. Jede Schwierigkeit im Training bedeutete eine mögliche Gefahr in der echten Mission. Im Jahr 1969 fiel schließlich die Entscheidung. Ich wurde Kommandant von Apollo 11. Damit lag plötzlich eine enorme Verantwortung auf meinen Schultern. Nicht nur für die Mission, sondern auch für ein Ziel, das Millionen Menschen verfolgten. Die ganze Welt blickte auf uns. Und wir wussten, der schwierigste Teil stand noch bevor. Im Juli 1969 war es schließlich soweit. Nach Jahren der Vorbereitung stand die Mission bevor, über die die ganze Welt sprach. Apollo 11. Gemeinsam mit Buzz Aldrin und Michael Collins sollte ich zum Mond fliegen. Der Druck war enorm. Millionen Menschen verfolgten jeden Schritt. Für die Vereinigten Staaten war die Mission ein Symbol technischer Stärke. Für die Wissenschaft war sie ein historischer Durchbruch. Und für uns Astronauten war sie die gefährlichste Aufgabe unseres Lebens. Am 16. Juli starteten wir vom Kennedy Space Center in Florida. Die Saturn V-Rakete war die stärkste Maschine, die Menschen bis dahin gebaut hatten. Schon beim Start spürte man die gewaltige Kraft der Triebwerke. Die Vibrationen gingen durch den ganzen Körper. Alles zitterte. Dann hob die Rakete ab. Innerhalb weniger Minuten verließen wir die Atmosphäre und erreichten den Weltraum. Danach begann der lange Flug zum Mond. Im All veränderte sich das Zeitgefühl. Tage und Nächte verschwammen. Gleichzeitig mussten wir ständig konzentriert bleiben. Jeder Fehler hätte fatale Folgen haben können.
Nach mehreren Tagen erreichten wir den Mondorbit. Nun begann der entscheidende Teil der Mission. Buzz Aldrin und ich wechselten in die Mondlandefähre Eagle, während Michael Collins im Kommandomodul zurückblieb. Der Abstieg begann. Zunächst verlief alles planmäßig, doch dann tauchten Probleme auf. Computerwarnungen erschienen plötzlich auf den Anzeigen. Gleichzeitig bemerkte ich, dass unser geplanter Landeplatz ungeeignet war. Überall lagen große Felsen. Eine sichere Landung dort wäre zu riskant gewesen. Also übernahm ich teilweise manuell die Kontrolle und suchte einen neuen Platz. Währenddessen sank unser Treibstoffvorrat immer weiter. Die Situation wurde kritisch. Im Kontrollzentrum herrschte große Spannung. Auch wir wussten, dass nur noch wenig Zeit blieb. Doch jetzt durfte niemand nervös werden. Ich konzentrierte mich nur auf die Landung. Höhe, Geschwindigkeit, Treibstoff. Dann endlich setzte die Fähre auf. Der erste Mensch hatte den Mond erreicht. Meine Worte gingen später um die Welt. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Kurz darauf betraten Buzz Aldrin und ich die Mondoberfläche. Der Boden war grau, still und vollkommen fremd. Jeder Schritt fühlte sich ungewohnt an. Gleichzeitig war uns bewusst, dass Millionen Menschen diesen Moment live verfolgten. Wir sammelten Gesteinsproben, machten Fotos und führten Experimente durch. Doch trotz aller Emotionen blieb die Mission Arbeit. Konzentration war weiterhin entscheidend. Nach einigen Stunden verließen wir den Mond wieder und kehrten erfolgreich zur Erde zurück. Die Mission war gelungen. Und ohne es wirklich zu begreifen, waren wir Teil eines Moments geworden, der für immer in die Geschichte eingehen würde. Nach unserer Rückkehr zur Erde änderte sich mein Leben schlagartig. Vor Apollo 11 war ich Testpilot und Astronaut gewesen. Danach kannte mich plötzlich die ganze Welt. Überall erschienen Fotos von der Mondlandung. Zeitungen berichteten rund um die Uhr. Millionen Menschen sahen in uns Helden, besonders in mir. Denn ich war der erste Mensch gewesen, der den Mond betreten hatte. Dieser Satz allein veränderte alles. Innerhalb weniger Tage wurde ich zu einer der bekanntesten Personen der Welt. Doch Ruhm war nie etwas, das ich gesucht hatte. Ich mochte keine große Aufmerksamkeit und fühlte mich in der Öffentlichkeit oft unwohl. Trotzdem begann unmittelbar nach der Mission eine riesige Welttournee. Gemeinsam mit Buzz Aldrin und Michael Collins besuchte ich zahlreiche Länder. Staatschefs, Politiker und Journalisten wollten uns sehen. Wir wurden gefeiert wie Stars. Menschen jubelten uns zu, Städte veranstalteten Paraden und überall wollten Reporter Interviews führen. Für viele Menschen stand die Mondlandung für Hoffnung, Fortschritt und die Möglichkeit, scheinbar Unmögliches zu erreichen. Ich verstand das. Aber gleichzeitig wusste ich, dass Apollo 11 nicht die Leistung eines einzelnen Mannes war. Tausende Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler hatten daran gearbeitet. Ohne sie wäre keiner von uns auf dem Mond gelandet. Deshalb versuchte ich immer, den Fokus nicht nur auf mich zu richten. Nach einiger Zeit merkte ich jedoch, dass mir dieses öffentliche Leben nicht entsprach. Ich wollte kein dauerhafter Medienstar werden. Ich wollte wieder ruhiger arbeiten und ein normales Leben führen. Also zog ich mich langsam zurück. Ich verließ die NASA und begann später als Professor für Luftfahrttechnik zu arbeiten. Dort konnte ich mein Wissen weitergeben und mich wieder stärker auf Technik konzentrieren, statt auf Schlagzeilen. Trotzdem blieb die Mondlandung immer Teil meines Lebens. Egal, wohin ich ging. Menschen verbanden meinen Namen sofort mit diesem historischen Moment. Manche erwarteten große Reden oder öffentliche Auftritte. Doch ich blieb eher zurückhaltend. Für mich war die Mondlandung eine außergewöhnliche Mission gewesen, aber kein Grund, mich über andere zu stellen. Diese Haltung machte mich für viele Menschen interessant. Während andere berühmte Persönlichkeiten ständig im Mittelpunkt stehen wollten, wirkte ich oft fast scheu. Vielleicht gerade deshalb blieb mein Bild in der Öffentlichkeit positiv. Ich versuchte nie, aus meinem Ruhm eine Show zu machen. Die Jahre vergingen. Neue Technologien entstanden, neue Raumfahrtprojekte folgten und die Welt veränderte sich weiter. Doch die Mondlandung blieb ein Symbol. Ein Moment, an den sich Menschen überall auf der Welt erinnerten. Und ich wusste, egal was ich danach noch tun würde, dieser Schritt auf dem Mond würde mich immer begleiten. Mit den Jahren wurde die Mondlandung immer mehr zu einem historischen Symbol. Für viele Menschen war sie der Moment, in dem die Menschheit bewiesen hatte, dass scheinbar Unmögliches erreichbar ist. Für mich blieb sie dagegen vor allem eines: eine Mission. Natürlich wusste ich, welche Bedeutung Apollo 11 hatte. Doch ich wollte mein Leben nicht nur auf diesen einen Moment reduzieren. Deshalb versuchte ich bewusst, Abstand zur ständigen Öffentlichkeit zu halten. Das fiel vielen schwer zu verstehen. Menschen erwarteten oft, dass ich ständig Interviews gebe oder große Auftritte mache. Doch ich war nie jemand gewesen, der Aufmerksamkeit suchte. Ich mochte ruhige Arbeit, Technik und klare Strukturen mehr als Kameras oder Schlagzeilen. Also konzentrierte ich mich auf andere Aufgaben. Ich unterrichtete Luftfahrttechnik und arbeitete später auch in verschiedenen Unternehmen und Kommissionen mit. Besonders wichtig war mir dabei immer die Sicherheit in der Luft- und Raumfahrt. Nach schweren Unfällen wurde ich mehrfach gebeten, technische Untersuchungen zu unterstützen. Ich nahm diese Verantwortung ernst. Gleichzeitig blieb ich eng mit der Raumfahrt verbunden. Ich beobachtete neue Missionen, technische Entwicklungen und die Fortschritte der NASA. Doch ich äußerte mich meist sachlich und vorsichtig. Ich wollte keine Symbolfigur sein, die überall starke Meinungen verkündet. Ich wollte glaubwürdig bleiben. Viele Menschen beschrieben mich als bescheiden. Vielleicht stimmte das. Für mich war die Mondlandung nie die Leistung eines einzelnen Menschen gewesen. Zu viele Personen hatten daran gearbeitet. Zu viele Risiken waren gemeinsam getragen worden. Deshalb störte mich manchmal die Vorstellung vom einsamen Helden. Die Realität war viel komplexer. Mit den Jahren veränderte sich auch die öffentliche Wahrnehmung. Die Generation, die die Mondlandung live erlebt hatte, wurde älter. Neue Themen rückten in den Mittelpunkt der Welt. Trotzdem blieb Apollo 11 ein Ereignis, das nie ganz verschwand. Immer wieder wurde ich gefragt, wie es sich angefühlt hat, auf dem Mond zu stehen. Die Wahrheit ist schwierig zu erklären. Natürlich war der Moment außergewöhnlich. Doch während der Mission selbst blieb kaum Zeit für große Emotionen. Wir mussten funktionieren, denken, arbeiten. Erst später verstand ich langsam, welche historische Bedeutung dieser Flug wirklich hatte. Im privaten Leben versuchte ich weiterhin Ruhe zu bewahren. Ich verbrachte Zeit mit meiner Familie, arbeitete und hielt mich weitgehend aus großen öffentlichen Debatten heraus. Für manche wirkte das ungewöhnlich. Doch genau so wollte ich leben. Nicht als Mythos, sondern als Mensch. Und trotzdem wusste ich, dass mein Name für immer mit einem Ort verbunden bleiben würde, den zuvor noch nie ein Mensch betreten hatte: dem Mond. Ich bin Neil Armstrong. Geboren wurde ich im Jahr 1930 in Ohio. Und mein Leben endete im Jahr 2012. Dazwischen lag ein Weg, den ich mir als kleiner Junge niemals vollständig hätte vorstellen können. Ein Weg vom Flugplatz einer Kleinstadt bis auf die Oberfläche des Mondes. Doch wenn ich auf mein Leben zurückblicke, denke ich nicht zuerst an Ruhm oder Geschichte. Ich denke an Neugier, an den Wunsch zu verstehen, wie Dinge funktionieren, an den Traum zu fliegen und an die Menschen, die gemeinsam etwas erreicht haben, das zuvor unmöglich schien. Die Mondlandung war kein Zufall. Sie war das Ergebnis von Mut, Technik, Disziplin und jahrelanger Arbeit tausender Menschen, Ingenieure, Techniker, Wissenschaftler, Astronauten. Jeder Einzelne war Teil dieses Moments. Ich hatte nur die Aufgabe, den ersten Schritt zu machen. Dieser Schritt veränderte die Welt. Zum ersten Mal sah die Menschheit, dass Grenzen verschoben werden können, dass Menschen Orte erreichen können, die zuvor unerreichbar schienen. Die Mondlandung wurde zu einem Symbol für Fortschritt und Zusammenarbeit. Doch trotz aller Bedeutung blieb ich immer vorsichtig mit großen Worten, denn ich wusste, wie gefährlich unser Weg gewesen war. Freunde und Kollegen verloren ihr Leben im Wettlauf ins All. Jede Mission brachte Risiken mit sich. Nichts daran war selbstverständlich. Vielleicht schätzte ich deshalb die einfachen Dinge des Lebens mehr als viele andere. Ruhe, Familie, ehrliche Arbeit. Ich wollte nie als unfehlbarer Held gesehen werden. Ich war Pilot, Ingenieur und Astronaut. Ein Mensch, der versuchte, seine Aufgabe möglichst gut zu erfüllen. Und trotzdem blieb mein Name für immer mit einem einzigen Satz verbunden. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Diese Worte gehörten nie nur mir. Sie gehörten allen Menschen, die nach vorne blicken, allen, die Neues wagen, allen, die trotz Unsicherheit weitergehen. Bis heute schauen Menschen zum Mond und denken an Apollo 11. Nicht nur wegen der Technik oder der Politik jener Zeit, sondern weil diese Mission zeigte, wozu Menschen fähig sein können. Vielleicht ist genau das mein Vermächtnis. Nicht der erste Schritt allein, sondern die Erinnerung daran, dass Fortschritt immer dort beginnt, wo jemand bereit ist, Neuland zu betreten. Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand. Neil Armstrong. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Und wenn du noch tiefer in die Geschichte der Mondlandung eintauchen möchtest, findest du in den Shownotes passende Empfehlungen. Darunter ein Buch über Neil Armstrong und einen Film rund um Apollo 11.